Ich lese als Auftakt zu der Predigt, die wir gleich hören werden, einen Abschnitt aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21. Einen kurzen Abschnitt aus der langen Josefsgeschichte. Die zieht sich hin über 13 Kapitel. Und wenn Sie den Abschnitt richtig verstehen wollen, müssen Sie ein bisschen wissen, was vorausgegangen ist. Josef war einer von 12 Söhnen des Jakob. Und aus irgendeinem Grund haben die 11 Brüder des Josef ihn gehasst, haben ihn nach dem Leben getrachtet, haben versucht, ihn umzubringen. Dann haben sie ihn nach Ägypten verkauft als Sklaven. Josef musste ganz unten durch. Er war 2 Jahre im Gefängnis. Und dann hatte er einen geradezu märchenhaften Aufstieg bis dahin, dass er der Stellvertreter des Pharaos in Ägypten wurde. Dann kam es zu einer großen Hungersnot. 7 Jahre lang herrschte Hunger in Ägypten und in den ganzen Ländern des Mittelmeerraums. Und Josef als oberster Versorger seines Landes hat Ägypten und die umliegenden Länder mit Getreide versorgt. Und so kam es, dass dann auch seine Familie aus Palästina nach Ägypten kam, um sich mit Getreide einzudecken. Und schließlich siedelte die ganze Familie nach Ägypten über. Dann starb der Vater Jakob und an diesem Punkt setzt der Abschnitt ein, den ich jetzt vorlese. Als ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan. Und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten.
Eine Missionarsfrau guckte zu ihrem Fenster hinaus und beobachtete ihren Mann, wie er mit einer Axt auf einem Baum losschlägt, wie verrückt. Es war ein Avocado-Pierbaum. Er schlug zu, wie gestört, und die Frau ging dann raus und sagte ihm, was machst du da? Sie war besorgt, sie dachte, er muss sich irgendwie abreagieren, irgendwas ist passiert, dass er da so loslässt. Sie kannte ihn gar nicht so. Und dann sagte ihr der Mann, das ist ein ganz anderer Grund. Dieser Baum muss man, während er blüht, schlagen. Man muss die Rinde abschlagen, man muss die Wurzeln abhacken. Erst dann beginnt er wirklich Frucht zu tragen. Ein Gärtner hätte ihm gesagt, über diesen Baum, dass er praktisch alles niederbrannte, der Baum dann fast wie ausgebrannt dastand. Vorher hätte er nie Früchte getragen und nachher hätte er geblüht und Früchte getragen. Sonderbarer Baum. Ein Baum, umso reicher die Frucht, umso reicher Frucht trägt, wie gröber man mit ihm umgeht. Und so ist es manchmal mit uns Menschen genauso. Menschen, die ein reiches und erfülltes Leben führen, durchlaufen oftmals schwere Zeiten und müssen mit vielen gravierenden Problemen fertig werden. Das sind oft die Menschen, an denen wir hochsehen. Oft Menschen, die wir bewundern. Manchmal wissen wir gar nicht, warum. Aber vielleicht gerade deshalb, weil dahinter ein wirklich hartes und prägendes Leben stand. Josef gehörte auch zu diesen Menschen, wie wir das hörten. Seine Brüder waren neidisch auf ihn. Er war der bevorzugte Sohn. Er bekam ein schönes Kleid und weiß ich was. Und die waren neidisch auf ihn. Und mit 17 Jahren, als er 17 Jahre alt war, wollten sie ihn einfach umbringen. Komm, wir morden den. Kann ich mir mal vorstellen. Eine Brüdergemeinschaft wird sich fast einig bis auf einen, den Bruder umzubringen. Und dann haben sie es doch sich etwas anders überlegt. Sie haben dann in eine Grube geworfen. Und dann kamen so Handelsleute. Da haben sie gedacht, okay, wir bringen ihn nicht um. Wir verkaufen ihn, da verdienen wir noch was. Dann haben wir ihn auch los. Dann haben sie ihn verkauft. Den eigenen Bruder. Einfach in die Sklaverei verkauft, ohne zu wissen, was mit ihm passieren wird. Und so kam Josef nach Ägypten, wurde Sklave im Haus des Potiphars, hat sich dort sehr bewährt und ist dann praktisch, hat eine Karriere gemacht in diesem Haus und er wurde dann praktisch zum wichtigsten Mann in diesem Haus. Potiphar hat ihm alles anvertraut, sein ganzes Gut. Und dann schien Potiphar doch ab und zu unterwegs zu sein und die Frau des Potiphars hat sich in den Josef verguckt. Das ist, glaube ich, ein hübscher Mann gewesen, attraktiv, erfolgreich. Und jetzt wollte sie mit dem ein Verhältnis anfangen. Und Josef hat sich konstant geweigert. Und dann wollte sie ihn praktisch wieder dazu zwingen und Josef ist geflüchtet. Er hat sein Kleid zurückgelassen. Nun hat diese Frau die Verleumdung über ihn verbreitet. Josef wollte mich vergewaltigen und das hatte zur Folge, dass er kurzum im Gefängnis landete. Ein ganz tiefer Schlag. Das zweite Mal. Eine absolute Ungerechtigkeit. Und dann war er im Gefängnis, dann waren da zwei Männer, denen hat er die Träume gedeutet. Er hat sie richtig gedeutet und von dem er wusste, dass er überleben wird, sagt er, setz dich dann ein für mich. Ich bin ja unschuldig im Gefängnis. Der andere sagt, ja, ich setze mich schon ein für dich. Dann kommt er raus, wird wieder in sein Amt eingesetzt, hat alles wieder vergessen. Dann muss er nochmals 2 Jahre unschuldig in diesem Gefängnis verbringen. Und erst dann, als dann der Pharao seine Träume hatte und dann kam dann dem einen wieder in den Sinn, ah, da hat mir mal einer den Traum gedeutet, den könnten wir herausholen und dann haben sie ihn herausgeholt und das war dann praktisch der Aufstieg. Mit 30 Jahren. Mit 17 Jahren wurde er verkauft und mit 30 Jahren kam er zum Gefängnis raus. Man müsste meinen, dass so ein Mann schlussendlich gebrochen am Boden liegt und überhaupt keinen Lebensmut mehr hat. Ein gebrochener, verbitterter und harter Mann könnte man erwarten, aber nein. Er war nicht durch seine Vergangenheit und durch seine Verletzungen, die er erlitten hatte, lebensunfähig geworden. Er konnte das Leben noch meistern. Er war sogar feinfühlig geblieben. Sensibel, kein harter Mann. Was ist geschehen, als ihm die Brüder kommen, die wir gehört haben und sagen, ach komm, schick uns doch jetzt nicht raus. Sie hatten Angst, er würde jetzt seine Macht gebrauchen, um sie zu unterdrücken. Was macht Josef? Ist euch das aufgefallen? Der mächtigste Mann neben dem Pharao in Ägypten. Damals die führende Macht. Was macht er? Er weint. Dieser starke Mann weint. Er ist nicht so abgehärtet. Das, was ihm angetan wurde, hat ihn nicht zu einem verbittenden, harten Mann gemacht, der kein Herz mehr hat, sondern zu einem feinfühligen Menschen. Er hatte nämlich gelernt, das Leben in Gottes Hand zu legen. Er sah nicht auf das, was ihm Schlimmes zugestoßen war, sondern an das, orientierte sich an dem, was Gott trotzdem und vielleicht gerade deswegen in seinem Leben getan hat. Wie Gott ihn dadurch, vielleicht gerade dadurch gebrauchen konnte. Es ist so, Probleme können unser Leben bereichern. Und warum das so ist, darüber werden wir uns heute Gedanken machen. Und wir müssen dabei zwei Kategorien von Problemen unterscheiden. Wir müssen unterscheiden, das weiß ich gar nicht. Wir müssen unterscheiden, es gibt Probleme, die noch nicht lösbar sind, oder Probleme, die lösbar sind. Das kennen wir beides in unserem Leben. Zuerst beginnen wir mit den Problemen, die nicht oder noch nicht lösbar sind. Das sind zum Beispiel Krankheiten oder Behinderungen jeder Art, die uns Schwierigkeiten machen. Die können wir ein Leben lang nicht lösen. Sie sind einfach da. Es können auch Lebensumstände sein, in die ich hineingestellt bin und an denen ich nichts ändern kann. Wenn ich keine Eltern gehabt habe, so kann ich das nicht ändern. Das ist in meinem Leben drin. Ich kann das nicht lösen, ich kann das Rad nicht zurückdrehen und Eltern haben. Es ist unlösbar. Und wenn ich keinen Partner finde, oder wenn mir der liebste Mensch gestorben ist, sind alles Probleme, die nicht lösbar sind. Ich muss mich wie in das hineinschicken. Und sogar unser Glaube verursacht Probleme, die nicht lösbar sind. Der Glaube löst nicht alle Probleme, er verursacht sogar welche. Paulus sagt, Verfolgungen sind etwas, womit alle rechnen müssen, die Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also ich bekomme gerade Probleme, weil ich Jesus treu sein will. Sie werden nicht gelöst, im Gegenteil, sie werden sogar geschaffen. Durch den Glauben. Kann sie nicht lösen. Ich muss sie ertragen, wenn ich Jesus treu bleiben will. Das sind alles Probleme, an denen wir zerbrechen und verbittern können. Oder an denen wir wachsen und reifen können. Zwei Aspekte möchte ich hier aufzeigen. Einiges haben wir schon bereits gehört. Probleme, die nicht oder noch nicht lösbar sind, bereichern das Leben, weil ich verständnisvoller werde. Probleme, die wir haben, machen uns verständnisvoll. Menschen, die in ihrem Leben viele Probleme zu tragen haben, werden verständnisvolle Menschen. Sie wissen, dass nicht immer alles machbar ist. Sie kennen dunkle Stunden in ihrem eigenen Leben, und wie schwierig es sein kann, aus einem tiefen Loch herauszukommen. Menschen, denen alles gelingt, die so schön mehr oder weniger problemlos aufwachsen, können sich oft gar nicht vorstellen, was andere umhertreibt und beschäftigt. Manchmal haben diese Leute wie ein müdes Lächeln für Schwierigkeiten, die andere haben. Weil sie gar keine Vorstellung haben von dem, was ein Leben prägen kann und wie tief eine Prägung sein kann in einem Leben. Gerade Christen, die in schwierigen Lebensphasen stecken, müssen manchmal doppelt leiden. Sie bekommen gut gemeinte Ratschläge, die dann eben eher verletzen als helfen. Wenn zum Beispiel jemand unter Depressionen leidet, dann kann es sein, dass Christen mit guten Ratschlägen kommen und sagen, ja, nimm doch das nicht so ernst, oder du musst halt mehr beten, oder vielleicht ist mit deinem Glauben etwas nicht in Ordnung, und sie werden noch viel tiefer in das Loch hineingestoßen, als sie eh schon sind. Dabei brauchen sie Ermutigung und Zuspruch, weil sie den nämlich nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Und Menschen, die so Dinge erleben, Menschen, die wissen, was es heißt, ausgestoßen zu werden, Menschen, die wissen, was es heißt, keine Eltern zu haben, Menschen, die wissen, was es heißt, mit Verzicht leben zu müssen, das sind Menschen, die viel, viel verständnisvoller, viel, viel sensibler auch mit anderen Menschen umgehen. Wer selber Probleme und Grenzen in seinem Leben akzeptieren muss, wird dadurch verständnisvoller und er wird barmherziger. Diesen Gedanken finden wir erstaunlicherweise auch auf Jesus bezogen. Diese Stelle verwundert mich jedes Mal, wenn ich sie lese, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass Jesus uns gerade deshalb versteht, weil er selber das durchlebte. Hier im Hebräerbrief. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Also Jesus hat selber auch das alles durchlitten. Deshalb kann er uns ja verstehen. Das ist genau dieses Prinzip, dass wenn ich selber von meinem Leben geprägt bin, Enttäuschungen erleiden musste, Probleme zu tragen habe, die sich nicht einfach so weg organisieren lassen, sondern in meinem Leben stehen bleiben, dass ich daran reife, die machen mich verständnisvoll. Und Probleme, die noch nicht oder nicht lösbar sind, bereichern das Leben, weil ich abhängig bleibe. Das haben wir ja auch, diesen Gedanken haben wir auch von Esther mitbekommen. Wer in seinem Leben Probleme hat, ist und bleibt auf Hilfe angewiesen. Er kann nicht mehr alles selber machen. Er braucht unbedingt Ergänzung. Das ist ja von dem, wo wir uns in unserer Kultur so extrem fürchten, auf jemand anderen angewiesen werden. Alles würden wir tun, nur nicht auf jemand anderen angewiesen sein. Nur immer schön selber autonom bleiben. Das ist so, dass das Credo unserer Gesellschaft, ja, nicht abhängig werden. Genau diese Probleme, die noch nicht lösbar sind oder unlösbar sind, genau diese Probleme machen uns abhängig. Das bewahrt mich vor Überheblichkeit. Es hält mich abhängig und somit hoffentlich auch demütig. Ich habe jetzt im Tagimagi habe ich gerade einen Artikel gelesen von einer Sportlerin, die hat das Schlüsselbein gebrochen. Macht Rugby. Harter Sport. Und jetzt sagt sie, erst seit ich das Schlüsselbein gebrochen habe, habe ich realisiert, dass ich verletzlich bin. Vorher habe ich immer irgendwo gedacht, ich sei unverletzlich. Plötzlich merken wir in solchen Situationen, wie abhängig wir sind und dass wir eben nicht einfach alles können. Es bewahrt uns vor Überheblichkeit. Und es hält mich in besonderer Weise abhängig von Gott. Das Prinzip wird auch in den Sprüchen deutlich. Auch eine interessante Aussage. Da heißt es, habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich Gott? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Also habe ich zu viel, geht es mir zu gut, denke ich vielleicht, für was brauche ich eigentlich Gott? Wenn mir jede Predigt gelingt, einfach links, dann kann ich vielleicht denken, ja, was brauche ich überhaupt Gott? Ganz allein. Es hält uns in Abhängigkeit. Paulus hatte auch ein Problem. Was es genau war, wissen wir nicht, da könnt ihr theologischen Büchern verschiedene Varianten lesen. Aber auf jeden Fall belastete ihn das Problem. Und er bat Gott darum, wie wir das auch gerne tun und auch tun dürfen, dass er sein Problem löst. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Das war offenbar eine enorme Belastung für ihn. Aber die Antwort Gottes war nicht so, wie sie Paulus wünschte. Sie war ganz anders. Gott sagte, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Punkt. Ich weiß nicht, ob wir zufrieden wären. Ich sage, hey, preis den Herrn! Er hilft mir nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Je schwächer du bist, desto stärker erweise ich in dir meine Kraft. Nun hätte Paulus verzweifeln können. Er hätte Gebetsnächte und Gebetswochen organisieren können. Er hätte Briefe füllen können, an die Gemeinden schicken, betet für mich, betet für mich. Der hat gesagt, ich soll mir an seine Gnade genügen lassen, aber ich will das weghaben. Betet, betet, wir haben ja gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Wir können ein Buch voll Animationen von Paulus haben, wo er sich damit beschäftigt, dass das Problem beseitigt wird. Er hätte an der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zweifeln können. Er hätte Gott auch erpressen können und sagen, Herr, wenn du mir das jetzt nicht wegnimmst, kannst du mich vergessen, dann gehe ich in Pension. Dann musst du einen anderen finden, der diesen Job macht, mit diesem Handicap, nicht mit mir. Ja, Paulus hätte viele Varianten gehabt. Aber das alles tat er nicht. Er akzeptierte sein Problem nicht nur, sondern er sagt sogar das ganz Verblüffende, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten, denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nicht schlecht, oder? Was ist deine Antwort? Das ist eine Antwort des Glaubens. Darum freue ich mich. Ich jammere jetzt nicht 20 Jahre lang, was der Herr an mir nicht getan hat, sondern ich freue mich, dass seine Gnade durch meine Schwäche zum Tragen kommt. Ich freue mich, dass ich abhängig bin. Paulus hatte entdeckt, dass gerade das, was ihm lästig schien, sein Leben bereicherte. Er akzeptierte, dass sein Leben nicht perfekt und problemlos verläuft. Und dass er das akzeptierte, damit hat er schon unser Leben jetzt heute gerade bereichert. Weil hätte er gejammert und ich bin ein armer Kerl und was hat Gott mit mir gemacht und was hat er zugelassen. Wir gehen alle depressiv heim. Sagen, na ja, Herr, warum hast du in meinem Leben das und das und das zugelassen? Nein, er sagt, ich habe dreimal den Herrn gebetet, dann hat er mir die Antwort gegeben, ich akzeptiere sie. Ich freue mich, dass Gott diesen Weg mit mir geht. Ich brauche es sogar, und das sagt er eingangs nämlich, um abhängig zu bleiben. Und das ist auch wirklich sehr demütig, finde ich. Er sagt, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Gott hat ihm Enormes offenbart. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Paulus hat es akzeptiert, dass er das braucht. Dass er diesen Stachel im Fleisch, was das auch immer ist, dass er das braucht, damit er nicht überheblich wird. Damit er nicht abhebt und sich von Gott löst. Damit er sich nicht etwas einbildet auf seine Erkenntnis. Es ist oft eine Sache, wie wir die Dinge einordnen. Rabbi Jechiel Michal, der in bitterer Armut lebte, war stets voller Freude. Seiner Armut. Und eines Tages wurde er gefragt, Rabbi, wie kannst du Tag für Tag beten, gesegnet seist du, der alles sieht, was ich brauche, wo du doch nichts von dem hast, was ein Mensch braucht. War für den unverständlich. Der Rabbi gab ihm zur Antwort, Offensichtlich ist es die Armut, die ich brauche. Und an der hat es mir ja all die Jahre nie gemangelt. Es hängt ihm davon ab, woher wir sehen. Der Paulus hat diesen Bericht gehabt und dieser Rabbi hat diesen Bericht gehabt. Es geht darum, dass wir abhängig bleiben. Und Gott möchte uns in Abhängigkeit behalten, damit wir nicht überheblich werden, weil das würde uns zum Schaden werden. Und Probleme, die lösbar sind, bereichern das Leben, weil wir Gott konkret erleben. Es gibt viele Probleme, die lösbar sind. Es ist einfach wichtig, dass wir uns aufmachen und sie lösen. Und eine Lösung anstreben. Wir haben ja bereits in einer Vorgängig, habe ich ja bereits erklärt, dass es manchmal einfacher ist, ein Problem einfach stehen zu lassen, vor sich hinzuschieben. Weil ein Problem zu lösen, fordert von uns oft mehr Anstrengung, als es einfach vor uns herzuschieben. Deshalb lösen wir oft Probleme nicht, die lösbar sind. Also das muss natürlich, da müssen wir natürlich bereit sein. Wenn wir Probleme, die lösbar sind, bereichern das Leben, weil ich Gott konkret erlebe. Gott selbst fordert uns auf, unsere Sorgen, unsere Schwierigkeiten ihm anzuvertrauen. Er würde für uns sorgen. Alle eure Sorgen werft auf mich, denn er sorgt für euch. Wenn wir das tun, dann werden wir leben, wie Gott in seiner Weise immer wieder hilft. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber so, wie es gut und richtig ist. Gott wird helfen. Er führt uns immer wieder an den Punkt, an dem wir dann mit dem König David sagen können, wenn wir solche Erfahrungen machen, wie Gott hilft. Das haben wir auch heute Morgen wieder gehört. Mit dir schlage ich feindliche Horden zurück. Mit dir, mein Gott, überspringe ich Mauern. Erleben wir das, Gottes Kraft. Und können auf einmal sagen, mit dir überspringen wir Mauern. Es ist etwas Wunderbares, wenn in unserem Leben immer wieder so Dinge geschehen, wo wir sagen, da haben wir Gott geholfen, da, mit ihm kann ich Mauern überspringen. Und dann werden wir auch von Paulus aufgefordert, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott. Und bringt eure Bitte vor ihn, tut es mit Dank für das, was euch geschenkt ist. Das kann in ganz schwierigen Problemen sein, die wir bewältigen können. Es kann auch in ganz leichten sein. Ich habe mal ein ganz leichtes Problem gehabt. Für mich war es damals ein schwieriges. Wir sind nach Deutschland gezogen, als ich meine Ausbildung da machte an der Bibelschule. Und in Deutschland muss man die Wohnungen renovieren, wenn man aussieht oder einzieht. Und bei uns mussten wir sie renovieren, als wir einzogen. Da gab es auch keine Küche drin, keine Waschmaschine und so. Und wir Schweizer sind uns ja gewohnt, man zieht in eine Wohnung ein und der Vermieter macht alles, oder? Jetzt plötzlich standen wir vor dieser Wirklichkeit, dass wir tapezieren müssen. Ich habe noch nie in meinem Leben tapeziert, geschweige gemalt, noch irgendetwas Handwerkliches getan. Jetzt sollten wir diese Wohnung renovieren. Und dann hatten wir noch ein Problem. Ich hatte nicht Geld ohne Ende. Ich hatte eine Zeit von 4 bis 6 Jahren vor mir, wo ich weiß, da verdienst du keinen Franken. Ich konnte nicht einfach einen Maler anrufen und sagen, komm, mach mir schnell die Wohnung fit und dann ziehen wir ein. Nein, wir mussten das natürlich selber machen. Das war für mich ein psychischer Stress. Ich habe also in dieser Zeit auch gedacht, warum hast du das überhaupt gemacht? Und jetzt ist mir alles egal, jetzt rufe ich dann den Maler an, egal was kostet und so weiter. Auf jeden Fall, wir hatten in dem Wohnzimmer so eine Decke, die hat uns überhaupt nicht gefallen. Und dann wussten wir nicht, weil wir überhaupt keine Ahnung von diesen Dingen hatten, was passiert, wenn wir die Decke runternehmen, ob das ein Riesenchaos gibt, das dann eine Reparatur zur Folge hat oder was auch immer. Wir hatten einfach keine Ahnung. Und dann habe ich gebeten und gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich mit dieser Decke machen soll, überhaupt mit dieser Wohnung. Und dann habe ich geschlafen. Dann habe ich geträumt. Dann habe ich geträumt, dass ich aufstehe, zur Decke hoch, war eine Souterrain-Wohnung, da war die Decke nicht so hoch, ich bin ja relativ lang. da habe ich mich im Traum gesehen, dass ich aufstehe und dann diese Platten löse und die einfach so ganz mir nichts, dir nichts runterfallen, das kein Problem ist. Das habe ich geträumt. Bin ich aufgestanden, das erste, was ich gemacht habe, aufgestanden, habe die Platten runtergenommen, tatsächlich kam alles problemlos runter. Dann war das gelöst. Ja, mit Gott kann ich über Mauern springen. Das erlebe ich in schwierigen Problemen, die nicht einfach so leicht lösbar sind wie jetzt die Decke, und auch in leichten Problemen, dass Gott auch helfen kann, wenn wir auch zu ihm kommen, auch mit den kleinsten Dingen. Und Probleme, die lösbar sind, bereichern das Leben, weil wir selbstbewusst werden. Ich weiß jetzt, unter Christen ist das vielleicht ein bisschen ein schwieriges Wort, aber es ist mir wichtig, dass wir das wirklich uns bewusst sind. Wenn ich Probleme löse, die lösbar sind, dann wird mein Selbstbewusstsein gestärkt. Selbstbewusstsein hat nichts mit Stolz zu tun, sondern gehört zu einer geistig gesunden Lebenshaltung. Die Bibel lehrt uns sogar die Liebe zu uns selber. Das Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Gott erwartet nicht, dass wir uns selber verachten. Gott erwartet von uns nicht, dass wir denken, wir seien die letzten, elendesten Würmer, die auf dieser Welt kriechen. Gott hat nichts dagegen, wenn wir ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Das brauchen wir auch, um wirklich leben zu können. Dass sich selber lieben, hat ja mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich Probleme nicht löse, die eigentlich lösbar wären, dann werde ich mir selber als Versager vorkommen. Mein Selbstbewusstsein wird sinken und sinken und ich werde gebückten Hauptes in einer "Tut mir leid, dass ich auch noch auf der Welt bin" Haltung über die Welt laufen. Ich kann eh niemand brauchen und ich schaffe eh nichts. So läuft man dann auf der Welt herum. Das war nicht Gottes Idee. Wenn ich hingegen ein Problem löse, und das Problem löse, das lösbar ist, dann werde ich beflügelt. Ich realisiere, dass ich zu etwas fähig bin und dass man mich brauchen kann. Ich werde erleben, dass ich nicht einfach durch das Leben hindurchgetrieben werde, sondern dass ich das Leben mitgestalten kann. Deshalb ist auch Ermutigung etwas ganz, ganz Wichtiges auch unter uns. Dass wir uns ermutigen, dass wir da, wo wir Stärken haben, dass die wirklich verstärkt werden. Das gibt uns ein gesundes Selbstbewusstsein. Gott hat uns auf die Welt gestellt und hat uns begabt und ist überzeugt, dass wir etwas können. Und nicht, dass wir immer so tun, als wir nichts könnten. Jeder von uns kann etwas. Paulus hat übrigens auch ein ausgesprochen starkes Selbstbewusstsein. Bei seiner ganzen Offenheit hat er doch ein Selbstbewusstsein. Er sagt: Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Oder? Er sagt nicht: Oh, meine lieben Geschwister, ich bin so ein armes, elendes Würmchen, ich bin so verstoßen und ich mache immer alles falsch. Guckt auf die anderen. Die machen alles besser als ich. Guckt ja nicht auf mich, aber ich kann euch einfach sagen: Bleibt Gott treu, aber guckt nicht auf mich. Das ist doch krank. Das ist gesund. Das ist nicht Überheblichkeit, das ist nicht Stolz. Das ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. Wir müssen nicht immer uns selber runtermachen. Wir müssen nicht immer an uns betonen, was schlecht ist und was wir nicht können. Wir dürfen auch mal uns daran freuen, was wir können. Uns daran freuen, dass wir merken, dass mich Gott gebrauchen kann. Uns daran freuen, dass ich ein Segen sein kann. Dass ich jemand helfen konnte und der sich freute. Das bereichert das Leben. Beim anderen, die anderen allerdings, da werden wir depressiv. Probleme bereichern das Leben, wenn sie richtig eingeordnet werden. Wichtig ist natürlich, dass ich die Probleme richtig einordne. Ein Problem, das noch nicht oder nicht lösbar ist, sollten wir als solches einordnen und uns nicht mit Lösungsversuchen gefangen nehmen lassen. Das würde uns von den lösbaren Problemen ablenken und die Situation nur noch verschlimmern. Ich möchte nochmals mein Beispiel aufgreifen mit meinem VW-Bus. Ich habe so einen VW-Bus gekauft, der hat von Anfang an ein dummes Problem, dass er immer abstellt. Also immer. Eben nicht immer. Aber einfach unverhofft. Manchmal, jetzt weiß man ungefähr, wann das ist, aber man weiß nie, wie häufig das auftritt. Und noch keine Werkstatt hat das herausgefunden. Jetzt könnte ich mich auf dieses Problem konzentrieren. Ich könnte von Werkstatt zu Werkstatt fahren. Ich könnte das x-mal durchexerzieren, was ich mit dem Auto auch schon durchexerziert habe, dass die ein Teil ausgewechselt haben. Nachher war es gleich, dann habe ich reklamiert, haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir das Teil wieder raus, wir vergüten ihnen das wieder, ich fuhr wieder in die Werkstatt, das Teil wurde wieder ausgewechselt und so weiter. Ich wäre vermutlich die letzten 3 Jahre mit meinem Auto beschäftigt. Ich wäre dann so weit gegangen, dass ich Bücher gekauft hätte über den Motoraufbau. Ich hätte das selber an die Hand genommen, wenn das keine Werkstatt schafft. Ich hätte Geld investiert und Zeit. Ich hätte mich um diesen Motor herum, um dieses Problem herum gedreht. Am Schluss wäre mein VW-Bus überhaupt nicht mehr gefahren, weil ich den Motor nicht mehr zusammenbringen würde. Ja also, jetzt habe ich das akzeptiert schon lang als ein Problem, das noch nicht lösbar ist, das eventuell mal gelöst werden kann, aber im Moment nicht lösbar. Aber seither bin ich Tausende von Kilometern gefahren mit dem Auto. Tausende. Und wenn der Motor abgestellt hat, dachte ich, Mist, dann stelle ich ihn wieder an. So geht das. Wir können uns an Problemen aufhalten, die wir nicht lösen können. Unser ganzes Leben kann uns damit beschäftigen, wir können unser ganzes Leben damit beschäftigen, mit Problemen zu lösen versuchen, die ich nicht lösen kann. Und dabei habe ich gar keine Zeit, das zu lösen, was ich lösen könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mir wirklich Gedanken mache, welche Probleme sind noch nicht lösbar oder überhaupt nicht lösbar und welche sind lösbar. Wenn ich das nicht tue, dann reibe ich mich auf, ich werde enttäuscht über mich, ich werde enttäuscht über Menschen und ich werde enttäuscht über Gott sein. Und manchmal ist das ja auch gar nicht einfach, das zu erkennen, welches Problem ist lösbar, welches nicht. Dann ist es vielleicht wichtig, wenn man das Gespräch sucht und mal diese Probleme auf den Tisch bringt und mal ansieht, wie kann ich das lösen und kann ich das nicht lösen. Es gibt zum Teil Dinge, die ich nicht lösen kann. Die sind mir angeboren. Ich finde das manchmal interessant. Bei den Kindern sieht man das gut, wenn man Kinder hat. Oder? Dann merkt man plötzlich, dass gewisse Bewegungen und Reaktionen ähnlich sind. Die sind einfach so. Da haben wir gesagt, ich mache immer mit dem Finger so. Das stimmt. Ich versuche das auch immer wieder mal dran zu denken, dann mache ich nicht mehr mit dem Finger so. Das wirkt so bedrohlich, wenn ich predige und so mache, oder? Aber wenn ich meine Kinder beobachte, dann haben die zum Teil auch diesen Finger da. Warum? Oder dann sage ich meine kleine Tochter, als sie noch klein war, die Sarah. Mein Schwiegervater ist immer so rumgelaufen, oder? Und wir waren ja in Deutschland, sie hat den Schwiegervater noch nicht viel gesehen. Ja, dann sehe ich sie plötzlich so rumlaufen da. Warum soll man das lösen? Manchmal will man Dinge lösen, die man nicht lösen muss, sondern es ist einfach Originalität. Aber manchmal ist es wichtig, dass man mit jemandem darüber sprechen kann, was, wenn ich mir unsicher bin, ob das Problem lösbar ist oder nicht, dass man das Gespräch sucht und dann halt zu diesem Punkt kommt, dass man bei den Nichtlösbaren sagt, Herr, ich danke dir, dass du mir diese Grenze gesteckt hast und ich will das Beste daraus lernen. Will da von dir abhängig bleiben. Was ganz wichtig ist, Probleme können nur bereichern, wenn wir sie richtig zuordnen. Wenn wir ein unlösbares Problem lösen wollen, dann wird das unser Leben zerstören. Menschen, die ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen und akzeptieren, sind ein Segen für andere Menschen. Und Probleme bereichern das Leben, wenn Sünde radikal behandelt wird. Probleme bereichern das Leben, wenn man die Sünde radikal behandelt. Wir müssen noch klar unterscheiden, Probleme sind nicht Sünden gleichzusetzen. Sünden sind eine ganz andere Kategorie. Es ist keine Sünde, wenn ich keine Eltern hatte. Es ist keine Sünde, wenn ich keinen Partner finde und ledig bleibe. Es ist keine Sünde, wenn ich eine Behinderung habe. Es ist keine Sünde, wenn ich Depressionen habe. Das müssen wir unterscheiden. Sünden sind konkrete Vergehen, die radikal behandelt werden müssen. Sie verdienen keinen Aufschub. Vielleicht machen uns dann noch die Folgen der Sünden zu schaffen. Die brauchen vielleicht etwas mehr Zeit, diese Folgen. Aber die Sünde selbst muss bekannt, muss abgelegt werden. Wir können mit unserer Sünde vor Gott kommen und können sie ihm bekennen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist dann eigentlich das, was wir tun sollten. Also verwechseln wir nicht Probleme, die wir haben, müssen wir unterscheiden von Sünden, die wir tun. Sünden, die wir tun, die sind nicht unlösbar. Können wir nicht sagen, ich sündige jetzt noch, bis ich gestorben bin, weil das ist unlösbar. Sünden sind immer lösbar. Kann sie bekennen. Und ziehen wir uns dabei nicht, die Sünden wirklich bei Namen zu nennen und dazu zu stehen, nicht wie jener Mann, der Buße tun wollte und er scheute sich dann, schämte sich über die Sünden, die er dann hier aussprechen sollte und dann ging er zum Rabbi und sagte ihm, einer seiner Freunde habe solchermaßen sich vergangen, aber aus Scham darüber würde er selber nicht zu ihm kommen. Er würde jetzt einfach im Auftrag von seinem Freund kommen und ihm das sagen und dann, dass er ihm dann das praktisch wie eine Fernbehandlung vergibt. Und der Rabbi, der hat das irgendwie, kam diese Sache auf die Schliche und sah ihn lächelnd an, so in sein listig angestrengtes, gestresstes Gesicht und sagte zu ihm, dein Freund ist ein Tor. Dann war der ein bisschen verdutzt. Da sagt er ihm, der konnte doch getrost selber kommen und mir vorschwatzen, er vertrete einen anderen, der sich zu kommen geschämt habe. Schwatzen wir Gott nicht etwas vor, sondern sagen wir es, wie es ist. Klipp und klar. Beschönigen wir nicht, was an Sünde in unserem Leben ist. Nur so können wir wirklich frei werden. Manchmal kann es sogar hilfreich und wichtig sein, wenn wir jemanden einbeziehen und das vor jemandem natürlich vertrauenswürdig aussprechen können. Ganz Dinge, die uns ganz schwer belasten, kommen oft dann die Befreiung, wenn man das vor jemandem aussprechen kann und die Vergebung zugesprochen wird. Viele drehen sich lang. Ich habe kürzlich beim Singletreffen hatten wir einen Mann, der hat das berichtet. Der hatte starke Probleme mit Pornografie im Internet. Der war gefangen von dem. Er hat gesagt, wirklich frei bin ich geworden, als ich das offen jemandem gegenüber bekannte. Das hat mir geholfen. Und manchmal müssen wir mit Sünden so radikal sein, dass wir sie offen einfach mal aussprechen müssen, damit wie die Kraft gebrochen wird und ich den Zuspruch bekomme von einem Bruder oder einer Schwester, dir sind deine Sünden vergeben. Eine Frau bat Gott um Geduld. Als Antwort bekam sie nichts als nur Schwierigkeit. So sagte sie dann zu Gott, ich habe nicht um Probleme gebeten, sondern um Geduld. Und der Herr antwortet, wie willst du denn anders Geduld lernen, geschweige denn erkennen, ob du Geduld hast? Wir werden durch unser Leben gezeichnet. Jeder schleppt Probleme mit sich. Probleme, die nicht oder noch nicht lösbar sind und Probleme, die lösbar sind. Wir können daran zerbrechen. Wir können darüber jammern, dass wir kein sorgenfreies Leben führen können. Oder wir können daran reifen und unser Leben bereichern lassen. So wie das im Leben des Josef geschah. Er hatte ein reiches Leben. Er hat nicht gejammert. Auch nicht seinen Brüdern nachher Vorhaltungen gemacht. Sondern er war dankbar für das, was Gott aus seinem Leben trotzdem gemacht hat. Und ich kann euch ganz offen sagen, ich bin sehr gern mit Menschen zusammen, die Ecken und Kanten haben. Die etwas knollig sind. Sind irgendwie faszinierender, irgendwie interessanter, als so die Glatten, wo immer alles so läuft und die denken, das Leben sei ein Zuckerschlecken, weil sie bis jetzt wirklich das auch so erlebt. Wir wissen auch aus der Erziehung, dass Kinder daran wachsen und lebensfähig werden, indem sie lernen, Probleme zu bewältigen. Das fängt schon an, wenn sie laufen lernen. Wie viel mal die hinfallen, das ist ätzend. Aber sie lernen aufzustehen. Und dann lernen sie zu laufen. Und wenn die Eltern sagen, nein, nein, mein liebes Kind, ich hab dich so gern. Bleib nur liegen. Wenn du 2 Jahre älter bist, kannst du viel besser laufen. Wir warten bis dann, dann musst du nicht so viel hinfallen. Dann wird das Kind mit 20 noch im Bett liegen. Irgendwann muss es lernen zu laufen. Und man stellt heute fest, das könnt ihr in der ganzen Presse über Erziehung lesen, dass unsere Zeit oft daran leidet, dass wir den Kindern zu viel den Weg ebnen, sie zu wenig Schwierigkeiten bewältigen müssen und nachher sind sie gar nicht mehr lebensfähig. Weil sie nicht mehr gelernt haben, Schwierigkeiten auszuhalten. Sie haben gar keinen Spannungsbogen mehr. Das wird heute als ein großes Problem diskutiert, auch in der Öffentlichkeit. Paulus, der genügend Grund gehabt hätte, über alles, was er widerwärtiges erlebt hatte, zu jammern. Er schaut lieber nach vorne und das denke ich, das sollte auch unsere Devise sein. Ich finde ein gutes Wort zum Abschluss dieser Reihe. Knopfdrücken, Problem gelöst. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Ich halte mich nicht auf von dem, was mein Leben geprägt hat, was mein Leben zum Teil auch zerstört hat, was mein Leben auch verletzt hat. Ich schaue nach vorne auf die Zukunft. Ich lebe das, was Gott für mich gedacht hat. Ich wünsche uns, dass wir das lernen, dass wir Probleme bewältigen können, wegorganisieren und wie auch immer, aber dass wir auch sehen, dass Probleme unser Leben bereichern, dass wir nicht ausweichen, sondern dass wir sie anpacken und uns freuen, dass wir reifen daran, dass wir Persönlichkeiten werden mit Charakter, so knorrige Bäume, die in der Landschaft stehen, die man nicht einfach nur so wegschieben kann, sondern stehen bleiben, wenn der Wind kommt, weil sie etwas gelernt haben im Leben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ein Gott, der uns ewiges Leben geschenkt hat. Du, Herr Jesus, hast unser Hauptproblem überhaupt gelöst. Das Problem der Verlorenheit, der Gottferne. Du hast uns durch dein Sterben am Kreuz versöhnt mit dem Vater. Und jetzt sind wir in einem Prozess drin, wo wir noch vieles zu erleben haben. Wir haben Tiefschläge in unserem Leben, Enttäuschungen, Verletzungen. Aber durch all das hindurch dringt immer wieder deine Kraft und schenkt, dass wir das sehen, dass wir nicht Menschen sind, die einfach jammern, wenn es ihnen schlecht geht. Die einfach nur immer das Schlimmste sehen, sondern dass wir in diesem Schlimmen drin deine Kraft erleben dürfen, so wie wir das auch im Zeugnis von Esther am Anfang gehört haben. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dass wir uns auch freuen, dass du uns nicht einfach so dahin plätschern lässt in unserem Leben, sondern dass du unser Leben zur Reife führst. Dazu gehören auch unsere Grenzen und unsere Probleme, die wir haben. Aber mit deiner Kraft werden wir sie bewältigen, wir werden sie aushalten und wir werden Menschen sein, die ein Segen sind für andere. So lass uns aufsehen zu dir und uns auch diese Entscheidung treffen, die Paulus getroffen hat, bei allem Elend, was er erlebt hat, nach vorne zu sehen, dorthin, wo wir hingehen, nämlich zu dir in die Herrlichkeit.
Ich bin entschieden zu folgen Jesus.